Halleluja. So viel Halleluja haben wir heute Morgen schon gesungen. Und es gibt viel Grund, Halleluja zu singen. Wenn wir heute aus über 2000 Jahren Entfernung, zeitlicher Entfernung, zurückschauen auf das, was damals passiert ist, wo wir uns jedes Jahr an Ostern wieder dran erinnern. Und wir haben die Geschichte auch durch diese vielen Führungen irgendwie tief in uns aufgenommen. Sie ist uns vertraut. Für die Menschen damals, vor 2000 Jahren, war es das erste Mal. Und sie waren noch mittendrin. Und es war noch gar nicht fertig. Und deshalb finde ich es spannend zu lesen, wie Lukas vom ersten Ostermorgen erzählt. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 1 bis 12. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Nix Halleluja. Nix Halleluja. Nur Ratlosigkeit, Erschrecken, Unglaube, Verwunderung. Davon erzählt dieser Text. Noch nichts von Halleluja. Da sind die Frauen. Die Frauen, sie waren die Letzten am Kreuz. Sie waren mitgegangen, als Jesus begraben wurde, und haben sich das alles genau angeguckt, als keiner von den Jüngern mehr da war. Und jetzt waren sie die Ersten, die am Ostermorgen, von dem sie noch nicht wussten, dass es der Ostermorgen werden würde, die wieder zum Grab kamen. Die Bestattung am Freitag war sehr überstürzt passiert. Man musste den Leichnam schnell noch abnehmen und im Grab unterbringen, bevor der Sabbat begann. Und dann war Ruhetag, dann waren sie zum Nichtstun verurteilt sozusagen, konnten gerade alle möglichen Öle und Salben vorbereiten, aber sie durften gar nicht so weit gehen. Sie mussten zu Hause bleiben, waren wie angebunden, mussten dieses Nichtstun können aushalten, einen ganzen langen Tag lang. Und jetzt wollten sie diese überstürzte Bestattung würdevoll zu Ende bringen, indem sie Jesus einbalsamierten. Sie wollten ihm die Ehre erweisen. Sie wollten ihre Fürsorge zeigen, ihre Liebe zu ihm, ihre Verbundenheit mit ihm. Sie hatten einen Plan, sie gingen los, sie hatten alles eingepackt und vorbereitet. Sie wussten, was sie tun wollten, hatten eine Erwartung, die Erwartung eines Grabes. Und diese Erwartung geht nicht auf. Das Grab ist leer, der Leichnam nirgendwo zu sehen. Ratlosigkeit breitet sich aus. Sie haben keinen Plan mehr. Was sollen sie jetzt tun? Das passt alles nicht zusammen. Und dann sind da diese beiden Männer. Leuchtende Gewänder heißt es. Leuchtende Gewänder, das ist nochmal eine Nummer mehr als weiße Kleider. Weiße Kleider kann jeder, wenn er es drauf anlegt, aber leuchtende Gewänder, so richtig von innen heraus leuchtend, das macht schon deutlich, hier geht es nicht nur um irgendwas, was jemand anhält, sondern hier geht es wirklich darum, da kommt Gottes Welt in unsere Welt hinein. Das sind wirklich Boten Gottes, die etwas zu sagen haben. Und diese leuchtenden Männer sehen diese Frauen und erstmal ist nur Schrecken da. Nicht, oh, da kommt was von Gott, sondern Hilfe, was ist passiert? Sie erschraken und wagten nicht aufzublicken. Also möglichst gar nicht sehen, das überfordert uns. Was jetzt kommt, das ist viel zu groß. Das halten wir gar nicht aus. Und dann kommen diese Worte. Was sucht ihr? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Hey, natürlich suchen wir den, der tot ist. Wir suchen doch gar nicht den Lebendigen, wir suchen den Toten. Aber die Engel sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Irgendwo passiert da etwas, was sie gar nicht begreifen können in diesem Moment. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das bringt ihr ganzes Denken, ihr ganzes Planen, alle ihre Erwartungen erstmal völlig durcheinander. Und diese beiden Boten aus Gottes Welt versuchen nochmal, sie mit hineinzunehmen. Sie erinnern, sie erklären, sie sagen, erinnert euch daran, was Jesus gesagt hat, damals in Galiläa. Ach, damals in Galiläa, das war schon so weit weg. Damals in Galiläa, inzwischen war so unglaublich viel passiert. Der Weg nach Jerusalem, der Einzug, die Tempelreinigung, das Passafest, Gethsemane, die Verhöre, der Tod. So viel Schreckliches, dass sie damals in Galiläa schon gar nicht mehr wirklich im Kopf hatten. Und die Engel sagen einfach nur, erinnert euch, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie erinnern sich, ob sie es schon richtig zuordnen können, ob sie es schon wirklich verstehen, welche Tragweite darin liegt. Immerhin, sie erinnern sich, ja, da war mal was. Da hat Jesus mal was gesagt. Aber einen Plan haben sie immer noch nicht. Es wird nicht weiter erklärt, warum das alles muss. Es wird gar nicht gedeutet, sondern einfach so wird es sein. Und dann laufen die Jünger zurück, vom Grab in die Stadt zurück, gehen zurück zu den 11 Aposteln, wie es hier heißt, tatsächlich als Zahl einer fehlt, und allen anderen Jüngern. Das vergessen wir ja manchmal gerne, dass der Kreis noch so viel größer war. Und dann wird noch mal genau gesagt, wer diese Frauen waren. Also Maria aus Magdala, Johanna, die wird auch bei Lukas schon mal vorher erwähnt, Maria, die Mutter des Jakobus. Also das waren schon vertrauenswürdige Frauen, das waren schon so Kernnamen. Da wusste man einfach, die gehören dazu. Und sie erzählen, was sie erlebt hatten und was sie selbst noch längst nicht verstanden hatten. Und sie stoßen auf Unglauben. Die anderen hielten das für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Hysterische Frauen, hätte man früher wahrscheinlich so gesagt. Die sind völlig durchgedreht. Was soll das? Sie hatten eine Botschaft und sie kam nicht an. Und sie hatten es ja auch selber noch nicht verstanden. Und dann der Einzige, der wirklich sich bewegen lässt, das ist Petrus. Petrus, der irgendwie scheinbar schon ein bisschen unter die Füße gekriegt hat, was er da bei der Verleugnung sich geleistet hat. Und der irgendwie einen Anknüpfungspunkt sucht, um wieder bei Jesus anzukommen. Und er rennt ebenfalls los zum Grab, guckt rein, sieht nur die Leintücher. Auch er bleibt ratlos in diesem Moment. Er geht fort, heißt es hier. Man könnte übersetzen auch, er geht nach Hause. Oder er geht zu sich, in sich. Also so richtig in Bewegung setzt es ihn in diesem Moment noch nicht. Das leere Grab, ja, das leere Grab ist wichtig. Aber das leere Grab allein genügt scheinbar noch nicht. Das leere Grab allein, das ist noch nicht der Durchbruch. Das leere Grab allein setzt sie noch nicht in Bewegung. In dem Monatsspruch für diesen April heißt es, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber so weit sind sie alle noch nicht bei diesem Glauben. Sie brauchen es noch, dass tatsächlich Begegnung passiert. Erst als sie wirklich Jesus sehen, den Auferstandenen, erst als sie ihm persönlich begegnen, da wird für sie Ostern richtig spürbar und erlebbar. Und dadurch, dass sie es gesehen haben, dass sie Jesus gesprochen haben, berührt haben, dass sie mit ihm zusammen waren nach seiner Auferstehung. Das hat ihnen diese Schubkraft gegeben. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir heute, ja, wir können ihn nicht sehen, aber letzten Endes leben wir von diesen Menschen, die ihn damals gesehen haben, die ihm begegnet sind. Und wir leben auch davon, dass wir es nicht nur irgendwo wissen und nachlesen können, sondern dass wir selber dem Auferstandenen begegnen. Auch wenn es nicht mit unseren leiblichen Sinnen ist, dass wir ihn sehen und anfassen können, aber dass in uns drin, in einer inneren geistlichen Wirklichkeit, wir ihm begegnen und dann tatsächlich diese Gewissheit da ist, Jesus lebt. In dieser Geschichte, in diesen 12 Versen, ist Ostern irgendwie noch in der Schwebe, so ein bisschen. Erst wenn man weiterliest, die Emmausjünger, die dann Jesus begegnen und ihn auch erst nicht erkennen und dann doch erkennen. Und als sie dann zurückrennen, dann ist das Entscheidende, ja, und er ist auch Petrus begegnet. Irgendwo muss das zwischendurch passiert sein, das schreibt Lukas nicht ausdrücklich auf. Aber erst diese Begegnungen schaffen dann wirklich die Freude. Das ist doch irgendwie bemerkenswert. Ostern, Auferstehung ist längst passiert. Gott hat längst neue Realitäten geschaffen. Jesus lebt. Jesus ist lebendig, der Tod ist besiegt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Gottes Leben ist stärker als jeder Tod. Eine gewaltige Kraft jenseits aller menschlichen Pläne ist zum Zuge gekommen und hat etwas verändert. Aber die Jünger, bei denen ist es noch nicht angekommen. Noch sind sie in der Schwebe. Erst in der persönlichen Begegnung wird es für sie begreifbar, glaubbar und dann auch wirklich etwas, was sie verkündigen können. Das heißt ja auch, vielleicht gibt es Dinge, die sind schon wahr, die sind bei Gott schon Realität, aber ich kann sie noch nicht verstehen, ich kann sie noch nicht sehen, aber dass ich sie nicht sehen und verstehen kann, heißt nicht, dass sie nicht wahr sind. das, was damals mit Jesus passiert ist, das war wirklich ein Sieg über den Tod, ein für alle Mal. Dieses Ereignis damals, daran können wir uns erinnern, das können wir uns vergegenwärtigen, aber das passiert nicht als solches jedes Jahr wieder, sondern das ist wirklich ein für alle Mal geschehen. Aber es gibt ja auch manche anderen Tode in unserem Leben, kleinere und größere, wo wir an die Gräber gehen, wo wir das Gefühl haben, es ist vorbei, wo wir vielleicht noch in dem Stadium sind wie die Frauen und denken, wir müssen diesen Traum, diesen Menschen, diese Lebensphase, was auch immer, noch würdig verabschieden. Und vielleicht sind wir aber auch in dem Stadium, wo wir merken, wir pilgern nur noch Tag für Tag oder Woche für Woche zum Grab und eigentlich passiert gar nichts mehr, außer dass wir dieses Grab besuchen. Vielleicht könnte es sein, dass Gott schon lange etwas verändert hat. Dass in den Anliegen, die dich bewegen, wo du sagst, da bete ich schon so lange für, da wünsche ich mir neues Leben. Es könnte sein, dass Gott schon etwas getan hat und es ist einfach nur noch nicht ganz bei dir angekommen. Du kannst es noch nicht fassen und begreifen. Es kann sein, dass bei Gott auch für dich eine Wirklichkeit da ist, die ist wahr, aber du musst noch in sie hineinwachsen, bis du es wirklich begreifen kannst. Was Gott geschaffen hat, das hat er geschaffen. Was sie alle tun in der Geschichte ist, sie machen sich auf den Weg. Sie gehen auf die Suche. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Sie bleiben nicht einfach in ihrer Ecke sitzen und denken, naja, das war's dann halt. Sondern sie gehen. Und wenn sie an die Gräber gehen und wenn sie es da erstmal versuchen, aber sie gehen los und sie setzen sich in Bewegung, ob es die Frauen sind, ob es Petrus ist, der nochmal hinrennt, ob es die Emmaus-Jünger sind, die nach Hause gehen, ja, frustriert, aber sie machen sich auf einen Weg. Und da, wo sich Menschen auf einen Weg machen, da kann Begegnung passieren. Machen können wir das alle nicht. Machen kann keiner das, dass Jesus auf einmal da ist und uns anspricht. Das haben wir nicht in der Hand. Da mussten die Frauen auf den entsprechenden Moment warten, da musste ein Petrus auf den entsprechenden Moment warten, da mussten die Emmaus-Jünger auf den entsprechenden Moment warten. Das war ihnen nicht verfügbar. Aber es war ja das Interesse von Jesus, dass sie es begreifen. Und er ist ihnen begegnet auf ihren Wegen. Und so will er auch uns begegnen, auf unseren Wegen, da, wo wir uns in Bewegung setzen, auch in dem, wo wir im Moment vielleicht nur Tod sehen, auf im Moment vielleicht nur Ende oder Hoffnungslosigkeit sehen. Mach dich auf den Weg. Bleib nicht einfach in der Ecke sitzen und finde dich damit ab, dass es ja so ist, wie es ist. Sondern mach dich neu auf den Weg. Suche, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen, sagt Jesus. Und darauf können wir vertrauen, wann er das macht, wie er das macht, an welcher Stelle. Das müssen wir ihm überlassen. Aber dass sein Leben stärker ist als der Tod und dass das gilt, darauf können wir uns verlassen. Und wenn du an einer Stelle das Gefühl hast, er ist nicht hier, dann geh weiter und such weiter, denn er ist da und er lebt. Und ich möchte schließen mit einem Text von Axel Kühner. Er lebt. Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu. Nichts ist unabänderlich seitdem. Keine Situation ausweglos. Nicht der Tod und nicht das Leben. Wo wir nicht weiter wissen, ist nicht Ende. Von Gott kann alles erwarten, wer ihm alles zutraut. Wenn wir sagen, es ist genug, sagt er, es beginnt. Seine Morgensonne geht auf über jeder Hoffnungslosigkeit. Wo ich keine Kraft habe, sagt er, ich brauche dich. Aus dem gebrechlichsten Halm weiß er Brot zu machen für andere. Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu. Er lebt jetzt. Halleluja. Amen.